Willkommen in der Halbzeitpause. Nicht mal 70 Tage im Einsatz scheint die schwarz-rote Regierungskoalition bereits jetzt urlaubsreif. Zermürbt und ratlos verabschieden sich Kanzler Merz, Vizekanzler Klingbeil und Kollegen in die parlamentarische Sommerpause, nachdem sie an der Wahl von 3 Kandidaten fürs Bundesverfassungsgericht gescheitert sind. Und so sehr man bei Union und SPD den Anschein eines Eklats vermeiden möchte, ein Tiefpunkt der noch jungen Verbindung scheint erreicht. Claudia Kornmeier.
Protest gegen eine von 2 SPD-Kandidatinnen fürs Verfassungsgericht. Abtreibungsgegner wollen ihre Wahl verhindern, auch mit zahlreichen E-Mails an Abgeordnete. Die Unionsfraktion wird zur Sondersitzung zusammengerufen. Immer mehr Abgeordnete sagen, sie werden die Kandidatin nicht wählen. Die nötige Zweidrittelmehrheit wackelt. Der Vorschlag der Union, die Wahl verschieben. Offizielle Begründung, am Vorabend sei Kritik an der Doktorarbeit der Juristin aufgekommen. Sondersitzung dann auch bei der SPD-Fraktion. Am Ende der gemeinsame Entschluss, alle 3 geplanten Richterwahlen werden abgesagt.
Wesentliche Voraussetzung für eine Beruhigung einer solchen Situation ist, dass die jeweiligen Kandidaten für das Amt eines Richters oder einer Richterin am Bundesverfassungsgericht über jeden fachlichen Zweifel erhaben sind. Und das ist aus unserer Sicht nun nicht mehr vollständig gegeben.
Später in einer anderen Debatte stellt sich der SPD-Co-Vorsitzende vor die Kandidatin seiner Partei und ihre Haltung zum Abtreibungsparagrafen.
Wenn eine Richterin eine kritische Position zu 218 hat, dann ist das mehr als legitim in unserem Land.
Die AfD bezeichnet die Professorin als linksradikale Aktivistin. Die Fraktion lehnt die Verschiebung der Wahl ab.
Wir wollen, dass hier und jetzt abgestimmt wird und dass wir wissen, wo die Union steht.
Jens Spahn muss sich als Vorsitzender der Unionsfraktion von den Grünen Unfähigkeit vorhalten lassen. Sie sprechen von einem Desaster, für das er verantwortlich sei und das die Karriere einer Frau gefährde.
Es ist unverantwortlich, was hier getrieben wird, wie auf rechte Newsportale in Ihrer Fraktion offenbar Einfluss genommen wird. Wehrt euch dagegen! Das kann man sich als Frau nicht bieten lassen!
Langer Applaus, nicht nur aus den eigenen Reihen, auch von der SPD. Das Vertrauen der Koalitionspartner ineinander erscheint bereits jetzt, nach wenigen Wochen, brüchig.
Iris Seyram in Berlin. Iris, die Koalition also belastet, aber vor allem Unionsfraktionschef Jens Spahn scheint angeschlagen. Hat er seinen Job nicht gemacht?
Ja, Jessi, genau, weil eigentlich in der Jobbeschreibung eines Fraktionsvorsitzenden steht, dass er dafür zu sorgen hat, dass solche Abstimmungen funktionieren, dass die Mehrheiten dann auch wirklich da sind und auch so ein Gespür dafür zu haben, was in der Fraktion gerade los ist. Und das ist offenbar hier versäumt worden, weil eigentlich dieser Gegenwind gegen die Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, der hat sich ja eigentlich seit Anfang der Woche wellenartig immer weiter aufgebaut. Und wenn ich mir diese Einschätzung erlauben darf, teilweise waren ja auch ihre juristischen Positionen wirklich arg verkürzt und verzerrt dargestellt. Aber da hat man offenbar nicht ausreichend gegengesteuert. Und dann kamen ja auch noch diese Vorwürfe an der Doktorarbeit, wobei es auch nicht ganz klar ist, wie valide das eigentlich ist. Aber das war eben gestern Abend. Und auch das wäre vielleicht noch eine Gelegenheit gewesen, für Jens Spahn auf seinen Koalitionspartner zuzugehen. Das hat man offenbar versäumt, sodass das Ganze dann eben heute Morgen so in die Luft geflogen ist.
Wie kann die Koalition dieses Problem nun lösen?
Das ist wirklich eine gute Frage. Wenn man sich heute Morgen noch mal die Situation vergegenwärtigt, die SPD, die schien da entsetzt zu sein. Also da ist wirklich was kaputt gegangen. Das hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun, wie man gemeinsam arbeitet, wie man in den nächsten 4 Jahren miteinander arbeitet. Und es ist gar keine Frage, dass die Abgeordneten verfassungsrechtlich nur ihrem Gewissen unterworfen sind und natürlich auch entsprechend nur abstimmen sollten. Keine Frage. Trotzdem ist es ja so, dass man in einer Koalition sich irgendwie auch auf Absprachen verlassen muss. Da macht jeder auch mal die Faust in der Tasche. Und genau diese Erwartung, die ist eben heute Morgen auf diese Art und Weise zerstört worden. Deswegen ist diese Frage jetzt wirklich steht im Raum, wie die das wieder gewuppt bekommen, wie die das Vertrauen wieder zueinander finden können.
Vielen Dank, Iris Seyram. Danke nach Berlin. Tja, die geplatzte Richterwahl. Dazu jetzt Juli Kurz mit ihrer Meinung. Juli Kurz vom Norddeutschen Rundfunk.
Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Ein Satz, Artikel 97 Absatz 1 des Grundgesetzes. Es ist das grundlegende Prinzip unseres Rechtsstaats. Die Richterwahl oder vielmehr die Nichtwahl wurde aber in den vergangenen Tagen derartig politisiert und polemisiert, dass sie zu einem Kulturkampf aufgeladen wurde. Eine Kandidatin wird diskreditiert, ihre Positionen werden verkürzt und skandalisiert. Und am Ende wird ein bislang unbewiesener Plagiatsvorwurf in den Raum gestellt. Ja, das ist das Niveau. Und nein, das sollte es nicht sein, wenn es um die Besetzung des höchsten deutschen Gerichts geht. Es zerstört Glaubwürdigkeit. Natürlich ist es das gute Recht von Abgeordneten, eine Kandidatin nicht ins Verfassungsgericht zu wählen. Aber hätte Jens Spahn das nicht frühzeitig erkennen können? Der Fraktionschef wirkt offenbar ohne Autorität, ohne Gespür für die eigene Fraktion. Drei Verlierer bringt der heutige Tag: Jens Spahn, die Regierung und auch das Verfassungsgericht. Und einen Gewinner, die AfD, die seit jeher Zweifel an der Unabhängigkeit der Gerichte sät.
Sein Kommando scheint immer noch zu gelten, auch wenn Abdullah Öcalan, der den gewaltsamen Kampf der Kurden über Jahrzehnte angeführt hatte, schon seit 1999 in einem türkischen Gefängnis sitzt. Anfang dieses Jahres kündigte der PKK-Gründer die Auflösung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei an. Heute nun haben die ersten PKK-Kämpfer ihre Waffen niedergelegt und symbolträchtig verbrannt, nachdem Öcalan dazu aufgerufen hatte. Über das mögliche Ende eines langen Konflikts und die Reaktionen in der Türkei, Kilian Pfeffer.
Mustafa soll endlich zurückkehren. Das hoffen Shaima Shabandar und ihre Tochter Zainab. Ihr Sohn und Bruder wurde vor 3 Jahren von der verbotenen kurdischen Organisation PKK für den bewaffneten Kampf rekrutiert. Ich habe meinen Sohn 3 Jahre lang nicht gesehen. Das sind nicht nur ein paar Tage. Wenn ich meine beiden anderen Kinder sehe und er ist nicht da, fühle ich einen großen Verlust. Jetzt könnte Mustafa nach Hause kommen. Denn mit dem Verbrennen dieser Sturmgewehre hat die PKK symbolisch den bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat beendet. An der Zeremonie im Nordirak nahmen rund 40 Kämpferinnen und Kämpfer teil. Jahrzehntelang hat die PKK aus dem Untergrund gekämpft. Das erklärte Ziel, die Gründung eines eigenen Staates. Am Mittwoch forderte der inhaftierte PKK-Chef Öcalan noch einmal seine Anhänger auf, Frieden zu schließen. Das ist kein Verlust, sondern ein historischer Gewinn. Der türkische Präsident Erdogan geht bislang nur rhetorisch auf die PKK zu. Eine Generalamnestie, auf die viele PKK-Kämpfer hoffen, hat er bislang aber nicht in Aussicht gestellt. Experten sehen den möglichen Friedensprozess verhalten positiv. Das bedeutet nicht, dass die kurdische Frage gelöst oder beendet ist, aber der bewaffnete Kampf ist vorbei. Doch wie kann das große gegenseitige Misstrauen zwischen Kurden und türkischem Staat überwunden werden? Shaima Shabandar und ihre Tochter hoffen erstmal darauf, dass Mustafa bald wieder bei ihnen ist.
Und jetzt zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Der Bundesrat hat die ersten Gesetze der neuen schwarz-roten Bundesregierung gebilligt. Darunter milliardenschwere Steuererleichterungen für Unternehmen, Einschränkungen beim Familiennachzug und die Verlängerung der Mietpreisbremse. In seiner Antrittsrede in der Länderkammer bot Bundeskanzler Merz Ländern und Kommunen eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit an. In Bosnien-Herzegowina haben zehntausende Menschen der Opfer des Srebrenica-Massakers vor 30 Jahren gedacht. An der Gedenkfeier nahmen neben Überlebenden und Angehörigen auch viele politische Vertreter teil. 1995 wurden mehr als 8000 muslimische Jungen und Männer von bosnisch-serbischen Truppen getötet. Der Völkermord gilt als das größte Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Und das waren schon unsere Halbzeit-Tagesthemen. Das Wetter morgen wird zweigeteilt. Im Nordosten kann es kräftige Schauer und Gewitter geben. Im Südwesten hingegen wird es sonnig und heiß. Und mit diesen Aussichten jetzt flott zurück zu Klaus Lufen und Almut Schuld zur zweiten Hälfte Italien gegen Spanien. Viel Spaß.